Und da sind wir wieder bei Unboxing Agile. Hi David.
Hallihallo, lieber Daniel.
Und wie immer virtuell. Ich glaube, die Zahlen sehen ja im Moment sowieso so aus, dass das lange so bleibt, obwohl ich mal Lust hätte, auch mal wieder mit dir eine Offline-Folge zu machen, ehrlich gesagt.
Eigentlich müssen wir mal so einen Roadtrip machen. Mit Masken, Fenster auf, genügend Sofort- oder Schnelltests an Bord und dann ja. Durch Europa touren und die Unboxing Agile Party-Crew hier irgendwie darstellen.
Das klingt gut. Wir wollten ja sowieso eigentlich, ne, so auf Konferenzen und so mal das Mikro mitnehmen. Das hatten wir ja geplant, so vor 2 Jahren.
Haben wir ja auch. Also an jeder Konferenz, an der ich teilnehme, habe ich immer ein Mikrofon dabei. Tatsächlich, ne? Es ist aber halt sowieso immer dabei, weil es halt immer im Office ist. Von daher sehr schade. Aber ich glaube tatsächlich, es würde nochmal coolen Drive reinbringen, wenn wir in echten Konferenzsituationen irgendwie uns coole Leute schnappen und da Folgen aufnehmen. Aber das kann ja noch kommen.
Es wird bestimmt wieder kommen, aber bevor wir so ein bisschen in die, ich hoffe nicht allzu ferne Zukunft schweifen, ist es ja kurz vor Ostern. Was hast du so vor? Hast du Osterurlaub?
Ja, nein, natürlich nicht. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, wann erscheint denn diese Folge? Erscheint die an Ostersonntag, Samstag?
Die erscheint jetzt am Samstag. Wir sind quasi 3 Tage vorher dran oder vier Tage.
Das ist doch super. Also liebe Zuhörer, dann sucht ihr ja praktisch parallel zum Hören, sucht ihr ein paar Eier im Garten, wenn das Wetter schön wird. Und danach sieht es ja aus. Also meine Ostern, ich habe tatsächlich erstmals frei seit wirklich einigen Wochenenden. Irgendwie lief es in diesem Quartal sehr stressig, ging es zu. Und ich habe tatsächlich seit 3 Wochenenden jeden Tag irgendwie gearbeitet. Deswegen ist es dringend notwendig, dass an Ostern mal wieder das Thema Life in die Work-Life-Balance Einzug hält. Und bei dir?
Aber du fährst nicht oder fliegst irgendwo hin, oder? Oder?
Doch. 2 Tage Malle, Ballermann.
Wusste ich doch, so siehst du aus.
Nee, tatsächlich bin ich zu Hause. Aber das Wetter scheint ja wirklich schön zu werden. Und ich habe da wirklich Bock drauf, einfach mal nichts zu machen. Wenn die Sonne scheint, ein bisschen laufen zu gehen. Ich laufe im Sommer meinen ersten Halbmarathon. Da habe ich auch richtig Lust drauf. Das hat mir meine Frau zum Geburtstag geschenkt, wenn man das Geschenk nennen darf. Genau, und da bereite ich mich drauf vor. Und ja, wenn die Sonne scheint, dann ist es natürlich umso cooler.
Ja. Wir fahren eigentlich normalerweise an Ostern nach Holland, aber wie du hörst, normalerweise, dieses Jahr wird das auch nichts. Bleiben wir schön im Garten und freuen uns, dass endlich die Sonne da ist und die Kinder wieder in den Sandkasten können und ein bisschen Ablenkung haben von dem ganzen Alltagsgedöns.
Na siehst du. Ja.
Und apropos Alltagsgedöns, ne, passt vielleicht so indirekt zu unserem heutigen Thema. Ich habe nämlich mal so Anti-Pattern, also schlechte Muster von agilen Vorgehensweisen im Alltag quasi mitgebracht. Mal ganze 5 Stück habe ich an der Zahl dabei und du bist auch gar nicht richtig gebrieft. Du kennst nur so den Titel, den habe ich dir gerade noch kurz im Intro mal schon mal vorgesagt. Aber wir machen das quasi praxisnah, wie immer. Erzählen wir, wie wir diese Pattern auflösen würden. Und da an der Stelle erstmal vielen Dank an die Mayflower, die nämlich tatsächlich auch so ein kleines Kartenset dazu hat und auch auf der Webseite, die hängen wir in die Shownotes. Die haben mich dazu ein bisschen inspiriert, weil ich das eigentlich immer ganz gut finde, nicht immer zu sagen, was braucht es, dass es gut läuft mit der Agilität im Unternehmen, sondern woran erkenne ich denn, dass etwas schlecht läuft? Und da habe ich mal so 5 typische Beispiele mitgebracht. Bist du denn bereit, David?
Ich bin bereit wie nie, würde ich fast sagen, Daniel.
Gut, dann fangen wir doch mal mit dem, ich sag mal so den Klassiker an, wo die meisten ja auch mit starten, wenn sie irgendwie sagen, boah, wir wollen agiler werden, ist das meiste, was mir immer in den Weg läuft, ne? Wir machen jetzt ein Daily. Ja? Wir treffen uns jeden Tag und so Dinger, also wir erklären jetzt auch an der Stelle nicht, wie ein Daily funktioniert, also wenn ihr nicht wisst, was ein Daily ist, es gibt eine Folge dazu, können wir auch in die Shownotes packen, könnt ihr nochmal reinhören und dann kommt ihr wieder hier zurück und dann hört ihr rein, was ihr nicht tun solltet. Und zwar so Dinge, die ganz klassisch passieren, Product Owner übernimmt die Moderation. Ja. Oder der Scrum Master übernimmt die Moderation. Da kann man gleich drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich finde, das ist auch ein Anti-Pattern. Mhm. Und im Zweifelsfall sogar ein Stakeholder übernimmt die Moderation.
Oh, ganz, ganz schön, ja.
Und so 4. schlechtes Muster, Team beantwortet nur die 3 Fragen, die man, ne, klassischerweise kennt. Ne? Was habe ich gestern gemacht? Was habe ich heute vor? Und was hält mich auf?
Ja, nicht zu vergessen, das hast du jetzt nicht aufgenommen, aber das fünfte, nämlich das Daily, ist nicht Daily, sondern irgendwie wir machen ein Bi-Weekly oder sowas, ne, dass man das nicht jeden Tag braucht einfach, sondern wir sagen, ja, nee, wir machen das nur Montag, Mittwoch und Freitag, das reicht uns. Aber warum kommen wir denn da nicht mit der Viertelstunde hin? Na, komisch, merkwürdig.
Ich könnte auch noch weitermachen, da gibt es noch viele weitere Antipatter bei einem schlechten Daily. Man könnte sagen, unser Daily dauert 30 Minuten, aber ja, ich glaube, wenn wir alle ansprechen, dann brauchen wir für die ganze Folge nur, um dir das erste Anti-Pattern zu besprechen. Aber lass uns mal kurz zurückkommen. Warum? Ja. Welche Erfahrung hast du mit Product Owner übernimmt die Moderation gemacht? Hast du das schon mal erlebt?
Tatsächlich habe ich das noch nicht erlebt, weil ich als Scrum Master immer die Moderation übernommen habe.
Sehr gut, das ist das andere Anti-Pattern aus meiner Sicht, in Anführungszeichen natürlich auch ein bisschen. Aber Product Owner habe ich tatsächlich schon erlebt. Und warum ist das schlecht? Naja, wenn der Product Owner das macht, dann verkommt er schnell in die Rolle eines Projektleiters. Ne? Er macht die Ansagen im Daily und das Team holt sich quasi nur die Arbeitspakete ab. Und das ist ja nicht das Ziel des Dailies. Ne? Also wenn das Team selbst organisiert besprechen soll, was ist eigentlich noch zu tun, um das Sprintziel zu erreichen, es kann das durchaus konträr wirken. Aber genau. Scrum Master...
Ja, ich wollte nur kurz sagen, also manchmal reicht es, wenn der Product Owner anwesend ist und man halt vorher in einem anderen Zusammenarbeitsverhältnis als in Scrum zum Beispiel gearbeitet hat, dass dann automatisch, es wird nicht festgelegt oder jeder weiß, okay, niemand moderiert das Daily, wir berichten hier niemandem, aber trotzdem wenden sich alle dann dem Product Owner zu, weil sie es so gewöhnt sind. Deswegen verfällt das automatisch in so eine Rolle oder in so eine Sache. Genau. Aber zweiter Punkt, Scrum Master übernimmt die Moderation. Ja, da kann man natürlich lang drüber streiten. Also ich, aus meiner Sicht ist es völlig in Ordnung, wenn der Scrum Master einem neuen Scrum-Team die Moderation des Dailies abnimmt, aber mit dem Ziel, dass das Daily dann nach spätestens, ich sag mal, 2 Wochen oder 3 Wochen dem Dev-Team oder den Developers überführt wird.
Ja, das gehe ich mit. Ich glaube, was ich halt schon häufig beobachtet habe, warum ich da so ein bisschen empfindlich bin, ist, dass durchaus Scrum Master sich oder Scrum Masterinnen, muss man ja, darf man ja auch mittlerweile gendern laut Scrum Guide, dass das nicht abgegeben wird, ne, sondern ja, oh, ich merke irgendwie, das Daily funktioniert nicht mehr so, können wir das irgendwie mal anders moderieren? Und dann fragt er noch, also ich wurde tatsächlich schon gefragt, ne, wie kann ich denn das Daily besser moderieren? Und meine Antwort war, warum machst du es überhaupt? Also so nach dem Motto. Eigentlich ist es doch das Ziel, ne? Was machen wir, um das Sprintziel zu erreichen? Gibt es dabei irgendwie Probleme, ne? Und deswegen auch diese 3 Fragen, wenn man die nur im Team beantwortet, ist das wieder so sehr lokal geguckt, wenn man sage ich, was habe ich gemacht, statt zu sagen, was machen wir, ne, um das Sprintziel zu erreichen. Finde ich immer, ist ein guter Weg. Aber wie kommt man jetzt aus den Anti-Pattern raus, wenn man wer kann da am besten helfen, aus deiner Erfahrung?
Ja, tatsächlich am besten hilft der Scrum Master, ne? Ein Scrum Master muss natürlich auch reflektieren können und muss natürlich auch im besten Fall wissen, dass er oder sie eben nicht das Daily moderiert oder dass es eben nicht moderiert wird, ne? Das ist wie alles andere oder wie vieles andere in Scrum einfach ein selbstorganisierter Prozess oder ein selbstorganisiertes Event. Von daher, also was Sinn machen kann, sowieso Sinn machen kann, auch im Sinne von einem besseren Daily, ist, dass sich die Scrum Master ab und zu mal praktisch so ein Praktikum machen in einem anderen Team, also die Teams auch mal durchwechseln. Und so kann sowas natürlich, ja, ich sag mal, auffallen und so kann man daran arbeiten.
Ja, finde ich gut. Was ich auch gerne mache, ist ab und zu einfach mal zu sagen, so, morgen bin ich mal nicht da, ne, müsst ihr selber machen.
Ja, voll.
Ja, und das dann auch, also ich erkläre auch immer das Ziel des Dailies für den Scrum Master, also wenn ich Scrum Master bin, ist es ja quasi nicht anwesend zu sein, sondern nur dafür zu sorgen, dass das Team weiß, wie es innerhalb dieser 15 Minuten effektiv miteinander kommunizieren kann, um diese Frage zu klären.
Und genau das Gleiche ist es ja eigentlich auch bei den Stakeholdern, ne? Also
ja, genau. Ja. Das stimmt. Ich würde sagen, dieses Anti-Pattern lässt sich leicht beheben, schleicht sich aber erstaunlich schnell, finde ich, also einer dieser Arten immer wieder ein. Also da immer ein Auge drauf haben, könnt ihr mal überprüfen, ob ihr das sowas Ähnliches ja vielleicht auch schon mal bei euch beobachtet habt. Könnt ihr uns auch gerne irgendwie teilen, uns anschreiben, uns informieren, Twitter und Co., falls ihr da mal irgendwas erzählen möchtet, wie das bei euch so funktioniert. würde uns auf jeden Fall interessieren. Dann Antipattern Nummer 2. Ich habe es mal keine Konflikte genannt. Kennst du das? Keine Konflikte. Wir haben ein harmonisches Team. Wir funktionieren wunderbar.
Ja, natürlich. da gibt es natürlich dann zwei Antworten drauf. Ne? Also einmal, alle sind harmoniebedürftig und wollen diese Harmonie um jeden Preis. Und die zweite, wesentlich seltenere Ausprägung ist, das Team harmoniert wirklich und ist ein High-Performance-Team.
Obwohl ich beim zweiten sogar unterstellen würde, dass ich da durchaus Konflikte, ne? Das ist jetzt wieder die Frage, was heißt Konflikt? Ne? Also fliegen jetzt irgendwie hier die Rechner durchs Büro, ja, oder ist es halt tatsächlich einfach zu sagen, Meinungsverschiedenheiten, man steht dafür ein. Also ich glaube, diese Harmoniebedürftigkeit, die du ansprichst, die erlebe ich häufig, ne, dass die Leute sagen, ah, ich will ja nicht, ich mag es ja, wenn wir uns gut verstehen, und dann spreche ich lieber über den gemeinsamen Sport oder so, als halt über dieses Problem, was bei der Programmierung oder wobei auch immer passiert ist. Also die Probleme werden nicht offen angesprochen. Und wenn die Probleme mal angesprochen werden, das ist auch so ein Muster, das mir da immer wieder auffällt, ist, naja, jemand hat mir gesagt, ne, dass wir so und so von außen wirken. Also das ist dann so, das ist nicht meine Meinung, sondern die kommt von außen, dass es dann ja nicht so viel Sorge hat, dass das kritisch gesehen wird. Oder noch besser ist, das ist mir schon häufig passiert, das würde mich interessieren, ob du solche Erlebnisse auch hast, in der Rolle als Scrum Master, Teammitglieder kommen dann so während des Sprints auf mich zu und sagen, hey, hast du gesehen, was Kollege, Kollegin gemacht hat? Das geht mir voll auf die Nerven, finde das voll blöd, ne? Und ich so, ja, okay, hast du denn schon mit der Person gesprochen? Nee, das will ich nicht, ne? Und dann bist du in der Retro und fragst, und wie ist die Teamstimmung? Ja, alles super.
Ja. Aber das ist ja auch, ich glaube, das liegt auch irgendwie in der Natur des Menschen, ne? Also auf einer großen Ebene können wir uns alle nicht leiden, sind ständig im Wettbewerb miteinander und vergleichen uns, haben Konflikte, haben Meinungsverschiedenheiten. Aber auf Teamebene, wenn man sich wirklich gegenüber sitzt und miteinander einen längeren Zeitraum arbeitet, dann hat man natürlich auf Konflikte keine Lust, hat keine Lust auf Konfrontation und ist deswegen eher bereit einzustecken.
Und das ist für mich tatsächlich immer das Problem, was ich dann beobachte, wenn ich in ein Team komme, das seit Jahren irgendwie manchmal zusammen schon arbeitet, wo es dann heißt, wir haben keine Probleme, bei uns funktioniert's. Und dann beobachte ich immer gern das Team so ein bisschen und dann merkst du, oh, da ist aber doch ganz schön viel Konflikt, der unterschwellig ist, der nicht gelöst wurde, und man vermeidet es, miteinander zu sprechen. Ne? Also das ist für mich der Punkt, an dem das Team, statt, du hast vorhin den Begriff des Performing Teams, also High Performing Teams benutzt, wo das Team für mich zu einem Pseudo-Team wird, ne? Also wo es auch nicht mehr rauskommt, solange es diesen Konflikt nicht löst. Und manchmal sind die Konflikte so verhärtet, dass, oder so lange am Schwelen, dass du die auch nicht mehr einfach, wo ich auch sagen würde, da bin ich schon als Scrum Master an meine Grenzen gekommen, wo ich gesagt habe, da auch, obwohl ich eine Mediationsausbildung genossen habe, ich sage, boah, das ist schon, das übersteigt trotzdem mein Level. So als Beteiligter auch, ich glaube, dann versuche ich lieber über einen externen oder externe das zu lösen. Also heißt jetzt nicht gleich fremde Firma, sondern das heißt einfach jemand, der nicht von dem Team betroffen ist, Mediation machen kann, wenn das Team das will.
Ja, oder man schafft Formate, wo es wirklich nur um Feedback geht. Ich glaube, ich habe in der Folge 30 mit Sonja Hanau einfach gute Meetings, habe ich schon mal über das Format gesprochen, was wir hier intern haben, nämlich das Roast Me. Das ist ein Format, in dem wir ganz bewusst sagen, okay, das ist auf jeden Fall ein moderierter Prozess, wo die Leute gut gelaunt reingehen und gut gelaunt wieder rausgehen. Aber innerhalb dessen wird praktisch durch den Moderator, durch einen Prozess durchgeführt, wo es wirklich darum geht, sich mal auszukotzen. Ne? Also wirklich Dinge zu sammeln, die einem auf den Sack gehen. Und da kann man dann auch ruhig mal ein bisschen grober werden, kann man dann auch ruhig mal ein bisschen ehrlicher werden oder muss man auch ehrlicher werden, um das, und das ist natürlich das Allerwichtigste, dann wirklich sich einmal auszukotzen, aber dann auch strukturiert daran zu arbeiten, dass es in Zukunft besser wird. Und das ist ein Format, was uns hier sehr weiterhilft, was auch mir sehr weitergeholfen hat, in meiner Art Feedback zu geben. Weil es eben einen Raum dafür gibt, auch mal Dinge anzusprechen, die man halt einfach nicht so über den Schreibtisch oder zwischen Tür und Angel mal anspricht, sondern Dinge, die sich aufstauen. Und für die ist dann, wie gesagt, ein eigenes Format, das Roast Me Format gibt, und da wird dann halt geroastet.
Finde ich, also ich kann damit, glaube ich, gut umgehen, würde ich sagen, mit solchen Formaten. Und meine Erfahrung ist, dass sich viele auch schon mit offenem Feedback da auch schwer tun manchmal, weil sie es einfach nicht mehr gewohnt sind, ne? Also weil man es auf der Arbeit selten erlebt. Für mich ist da ein guter Anfang, also vielleicht so als alternativer Weg zu deinem, dass man anfängt mit kleinen Konflikten und guckt, darf ich jetzt diesen Konflikt überhaupt führen? Also dieses, wie reagiert das Team? Werde ich dafür jetzt persönlich blöd angemacht, dass ich das kritisch äußere und kann damit halt Vertrauen aufbauen und so ein bisschen für die irgendwie Modelle mögen, Five Dysfunction of a Team, orientiere ich mich auch immer gerne wieder mal dran, zu sagen, ey, es muss erstmal eine Vertrauensbasis geschaffen werden, bevor ich mich überhaupt traue, in den Konflikt zu gehen. Und dann muss ich lernen, wie gehen wir eigentlich mit den Konflikten um, ne? Und wenn das produktiv und konstruktiv ist, wie du es gerade erzählt hast, dann kann ich auch größere Dinge anfangen anzusprechen.
Ja.
Aber ist für mich begegnet mir häufig, ne? Also so, bei uns ist alles super. Also bei uns kann man gar nichts mehr besser machen, ne? Auch so ein klassisches Thema, wenn es irgendwie agilere Arbeitsweisen, transparent. Nee, brauchen wir nicht, weil wir sind schon agil, wir machen das alles schon, bei uns ist alles klar. Und dann kratzt man ein bisschen an der Oberfläche und entdeckt manchmal ganz schön tiefe Abgründe.
Ja, das stimmt.
Gut, also Antipattern Nummer 2, keine Konflikte, würde ich sagen, für heute einen Haken dran. Und ist aber auch nicht zu unterschätzen, dieses Thema. Noch gravierender finde ich aber das dritte Thema, das ich mitgebracht habe, ist, ich habe es einfach mal wir und die genannt. Das ist auch so ein Thema, gerade wenn es ja um Agilität geht, wollen wir ja, dass die Teams Verantwortung übernehmen, auch für ihr Handeln und für das Produkt, das sie entwickeln. Und spannend finde ich, wenn ich so Aussagen in einem Team höre wie, ja, an uns liegt es ja nicht, dass wir weiterkommen, ne? Also wir würden ja gerne, aber die anderen oder noch besser ist, wenn man dann in der Retro mal zuhört, was da so besprochen wird und dann immer nur gesagt hat, die anderen sind alle blöd und es wird nur gelästert, statt irgendwie konstruktiv zu schauen, wie können wir das eigentlich machen. Oder wenn du mal so einen Vorschlag, also so einen wilden Vorschlag machst und sagst, hey, wir könnten ja das andere Team mal zur Retro einladen. Wir machen zusammen eine Retro. Ja, nee, bloß keine Termine mit den anderen Terminen. Das haben wir alles schon probiert, das ist alles Zeitverschwendung. Dass ihr nicht seht, der David grinst gerade die ganze Zeit bei allen Anekdoten, die ich da gerade raushaue und nickt. Also kennst du also auch gut, nehme ich an.
Weil das kennen wahrscheinlich die meisten Agile-Coaches, Scrum Master oder auch Teammitglieder, die den Podcast hören, genauso gut, ne? Und da kann sich auch jeder irgendwie reinfühlen. Und ja, das ist einfach das kennt man. Also ich nehme mich da auch nicht aus, ne? Also ich versuche tatsächlich, und das wurde mir damals, also gerade in meiner Jugend und sowas, ne, so wurde das irgendwie oft auch angesprochen von den verschiedensten Leuten, also vornehmlich von Freundinnen damals, mit denen ich irgendwie zusammen war, dass ich irgendwie immer nur auf alles auf andere schiebe und nichts bei mir selber suche und so. Ich würde auch da einfach mal die Standardausrede, das liegt in der Natur des Menschen wählen, weil man halt, ja, gerne erstmal, bevor man sich selber ankreidet, irgendwie die Schuld einfach bei anderen sucht. Und ja, von daher ist es auch ein Anti-Pattern, was natürlich auch sehr häufig in der Praxis vorkommt, ne?
Ja, ich glaube auch, das, was du sagst, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen die Opferrolle einzunehmen, ist halt manchmal bequem, ne? Also dann muss ich mich nicht verändern, weil es liegt ja erstmal an dem anderen. Also wenn diese äußeren Umstände ja anders wären, dann würden wir so, könnten wir ja alles, ne? Ja, wenn es diese Regulatorik nicht gäbe oder wenn uns da der Datenschutz nicht immer dazwischen käme, ja, dann wären wir ja schon längst fertig, wo ich mir denke, so, nee, das nicht. Und mich würde interessieren, wie gehst du damit um? Also wenn du sowas in einem Team beobachtest, welche Kniffe hast du gelernt, um diese Situation zu verbessern?
Naja, also in erster Linie glaube ich, es ist wichtig, in irgendeiner Art und Weise zu versuchen, den Spiegel mal vorzuhalten. Nämlich also wirklich, ja, was kannst du denn jetzt daran konkret ändern? Jetzt sind nun mal die Sachen so, wie sie sind. Daran können wir jetzt vielleicht nichts ändern, außer uns zu beschweren. Aber ja, was kannst du konkret tun, damit, ja, das für dich oder für dein Team irgendwie besser läuft, ne? Denn, ja, wie gesagt, es gibt halt Dinge, die kann man so nicht ändern. DSGVO ist da eine von, da kann man sich drüber beschweren. Man kann aber auch sagen, okay, vielleicht ist es eine Chance. Ne? Und vielleicht gehen wir da jetzt einfach stärker raus als das andere Team oder als der Wettbewerb.
Ja, ich hatte mal ein ganz krasses, also ich finde das sehr gut, was du sagst. Es erinnert mich an halt an ein Team, das mal gesagt hat, wir geben uns hier den professionellen Fick. Ich weiß gar nicht, müssen wir die jetzt irgendwie die Folge, glaube ich, entsprechend anders raten, aber das war damals deren Wortlaut, weil die halt in der Retro sich wirklich nur noch geärgert haben.
Ja.
Und für mich war das, ich war am Anfang, dachte ich so, Scheiße, was mache ich denn jetzt mit denen? Das ist ja schon so richtig am Dampfen hier. So, da, kannst du da überhaupt noch was bewegen? Und ein Aspekt war, dass für mich der die Basis geschaffen hat, damit ich überhaupt was in dem Team bewegen konnte, war, dass die erstmal zugestimmt haben, dass ich mitmache. Ne? Also die haben sich mich ausgesucht. Das war deren erster Fehler, sage ich mal. Und der zweite Fehler, den, oder nicht Fehler, sondern das, was ich dann draus gemacht habe, war halt genau die Geschichte. Ich habe ein bisschen übertrieben positiv reagiert, ne? Gesagt, wenn die wieder gesagt haben, es ist alles Kacke, genau das, was du gesagt hast, dann mal umdrehen. Okay, und welche Chance steckt denn drin? Aber was ist denn schon gut von dem, was wir geschafft haben? Und dann kommt immer, ja, das sind ja nur so kleine Babyschritte. Dann sage ich, ja, aber ein Babyschritt ist ein Babyschritt. Und je länger du das machst, also auch immer mal wieder in Retros dann zum Beispiel mal längeren Zeitraum überblickt, ne? Zu sagen, okay, ne, von 3 Monaten, vor 6 Monaten, vor einem Dreivierteljahr, vor einem Jahr, guck mal, wie die Situation sich geändert hat, um diese Wirksamkeit auch mal wieder zu erleben, wenn man so auch kleine Dinge verändert, dass man sagt, okay, das macht was mit mir, dass ich merke, es bewegt sich auch was. Und das hat bei mir damals funktioniert, obwohl ich tatsächlich glaube, gerade bei dem Problem gibt es kein Patentrezept, ne, weil es viel von den Rahmenbedingungen auch abhängt und von den beteiligten Personen.
Das macht ja auch letztlich einen guten Scrum Master, Agile Coach, whatever aus, dass man eben nicht mit einer Blaupause dahingehen kann und sagen kann, so wird es funktionieren, sondern dass man eben jedes Team individuell behandeln muss und alles ja durch Individuen besetzt ist und jeder hat seine eigenen Bedürfnisse.
Auf jeden Fall. Also das kann ich nur unterschreiben. Und weil es gerade so von der Überleitung her passt, man darf auch nicht mit diesem Positivismus, sage ich jetzt mal, den man vielleicht bewusst, also den ich da an der Stelle bewusst angelegt habe, das darf man nicht so zu einem Muster verkommen lassen, dass man sagt, hier als Scrum Master kümmere ich mich nur noch darum, dass das Team sich gut fühlt, ne? So viel gut Scrum Master. Ich backe Kuchen, koche Kaffee. Sorgt dafür, dass die Teammitglieder gute Laune haben, kann vielleicht super Witze erzählen oder so. Und am besten kümmere ich mich noch darum, dass ich alle Impediments auflöse. Ne? Impediments, Hindernisse, also für die, die es noch nicht kennen, die das Team beschäftigen. Ich löse die alle. Mache ich ja meinen Job gut. Oder?
Damit wären wir bei Anti-Pattern Nummer 4, der Feel Good Scrum Master. Ne?
Oha.
Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde, dass ein Scrum Master auch ein Stück weit Feel Good Scrum Master sein muss oder sein sollte, weil ich finde, eine lockere, gute, humorvolle Arbeitsatmosphäre ist für meinen Geschmack zumindest irgendwie immer ein sehr guter Indikator für gute Teams. Wenn Teams miteinander Spaß haben auf einer Ebene, die über die Professionalität hinausgeht, dann kann das aus meiner Sicht nur gut für das Produkt sein. So, aber natürlich, wenn du halt diesen Feelgood Scrum Master hast, der immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat und immer irgendwie, ja, den jeder mag, weil er einfach so ein cooler Typ ist, aber am Ende das Team den Bach runtergeht, dann ist es natürlich eine kleine Overdose. So, von daher ist da, denke ich auch, dass das gesunde Mittel irgendwie am besten.
Ja, also an der Stelle vor allen Dingen würde ich noch ergänzen, ist, ich habe auch nichts gegen gute Stimmung im Team. Es ist halt nur die Frage, ob das die Rolle Scrum Master machen muss, ne? Oder vielleicht auch jemand im anderen Team, also jemand anderes aus dem Team kann das oder das Team, und das habe ich auch schon tatsächlich erlebt, ist da gar nicht so scharf drauf, ne? Also es gibt Leute, denen ist das, man glaubt es kaum, Spaß auf der Arbeit gar nicht so wichtig. Also ich mag das zwar auch, aber ich war auch schon in Teams unterwegs, wo wir jetzt, sage ich mal, so zwischenmenschlich nicht so mega Spaß hatten, aber auf der Arbeitsebene sehr gut funktioniert haben, ne? Weil man ist ja dann doch am Ende des Tages verschieden, und nur weil ich halt im Arbeitskontext mit jemandem gut zusammenarbeiten kann, fachlich, heißt es jetzt nicht, dass ich seinen Humor teilen muss.
Ja, das stimmt absolut. Da kommt es auch wieder natürlich auf das individuelle Team an, ne? Die einen so, die anderen so. Ich persönlich fühle mich in einem Team nicht wohl, wo das Ganze nur auf der Arbeitsatmosphäre passiert und wo man eben zwischenmenschlich nicht so viel miteinander anfangen kann. Aber ja, ich meine, wie gesagt, ne, das kommt ganz auf das Team an und ja, wie gut das auf welcher Ebene zusammen harmoniert.
Und jetzt um auf den Scrum Master zu schauen, würde ich halt genau sagen, wenn man sich nur auf diese gute Laune fixiert, also nur darauf, dann gehen, glaube ich, viele der Aufgaben flöten. Vor allen Dingen zum Beispiel irgendwie das Thema Stakeholder Management zusammen mit dem PO zu machen, ne, zu gucken, wo ist da eigentlich gerade, wie stehen unsere Stakeholder zu uns, oder dass man auch mal wirklich dabei hilft bei der Weiterentwicklung, nicht im Sinne von Produktentwicklung, sondern bei dem Team dabei zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln, wenn es das will. Und da ist halt nicht immer gute Laune angesagt. Also ich glaube auch, da muss man auch den Ernst der Lage verstehen. Ne? Also wenn jetzt, ich frage mich halt, wenn man als Quatsch-Typ rüberkommt die ganze Zeit, ob man dann auch eine Vertrauensperson ist. Also ich persönlich bin gerne eine Vertrauensperson in dieser Rolle. Weil ich glaube, dass das dem Team dann letztendlich hilft, wenn man als Scrum Master auch ein paar Informationen einfach hat. Zumindest hat es mir immer geholfen, so wie ist eigentlich die persönliche Situation der Teammitglieder.
Ja, wobei das für mich zum Feel Good dazugehört, ne? Also Feel Good heißt halt nicht nur immer irgendwie einen lockeren Spruch auf den Lippen haben, sondern auch Feel Good, bei dir fühle ich mich wohl, und da gehört natürlich Vertrauen dazu. Aber es gibt ja, ich meine, so viele Fingerabdrücke, wie es auf der Welt gibt, gibt es halt auch Ausprägungen, wie ein Scrum Master funktioniert, ne? Also da ist jeder halt anders, und ja, von daher, aber ein Scrum Master oder eine Scrum Masterin, die eben nur diesen lockeren Spruch auf den Lippen hat, da fehlt es dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Ja.
Sehr gut, dann haben wir doch schon 4 Pattern durch und sind schon beim 5. Das wird heute eine knackige, kurze Folge. Ich finde es gut.
Ich habe überhaupt keine Uhrzeit hier.
Gefühlt habe ich das Gefühl, dass wir gut durchkommen. Wahrscheinlich ist die Folge wieder am Ende eine Stunde lang oder so, und es hat einfach nur viel zu viel Spaß gemacht. Aber ich hoffe mal drauf, dass ich mich nicht total vertue. Sehen wir dann aber am Ende. Pattern Nummer 5, also Anti-Pattern Nummer 5. Den Nutzer kenne ich nicht. Also was ist damit gemeint? Ganz einfach, ich erlebe viele Teams, die sagen, oh, wir sind schon agil, ne? Wir machen ja schon iteratives Arbeiten, oder wir haben Sprinten oder was auch immer sie da dann festhalten. Aber dann frage ich immer so, ja und, wer ist denn euer Kunde oder euer Nutzer oder beides sogar, wenn es nicht in den zusammenfällt, was ja häufig genug der Fall ist? Ja, nee, mit dem haben wir nicht gesprochen. Nee. Also irgendwer ist mit dem Auftrag auf uns zugekommen und hat gesagt, macht es. Ja, okay, aber im Review guckt ihr schon, ob das ein Marktbedürfnis ist, was ihr da befriedigt. Nee, also das ist mehr so ein internes, ne? Den Stakeholdern zeigen wir dann Markt. Nee, den Markt gucken wir uns gar nicht an. Also, wo ich mir auch denke, so, irgendwie funktioniert das dann doch nicht so, wie was ich unter Agilität verstehen würde.
Ja, das fällt tatsächlich auch viel zu oft irgendwie runter, dass ja der Nutzer und der Kunde bei allem im Vordergrund steht, ne? Also oft ist es einfach, kommt das aus meiner Sicht innerhalb der Methoden zu wenig vor. Einerseits, weil ja schon jeder das Buzzword Kundenzentrierung, Kunde, Mittelpunkt kennt. Aber was das dann wirklich bedeutet, in welcher Dimension das zählt, das ist tatsächlich, wird aus meiner Sicht oft, ist unterrepräsentiert, sag ich mal. Ne? Also viele sagen ja dann auch vielleicht, ja, also wir wissen schon, was der Kunde will, aber wissen es halt dann nicht. Ne? Also ja. meinen zu wissen, was der Kunde will, aber haben noch nie einen Kunden gefragt. Also ich weiß noch, was ich damals von meinem Vater gehört hat. Der hat bis zu seiner Rente bei Karstadt gearbeitet, und als Kind, ich meine, ja, ich war damals so ein Kind, ne, immer, also wir haben natürlich bei Karstadt Prozente bekommen, so Mitarbeiterrabatt, 10-15% immer, so, aber trotzdem waren die ganzen PlayStation-Spiele damals immer noch teurer als bei Mediamarkt. Weil die halt irgendwie, weil die Entscheidung über, ja, verschiedenste Dinge einfach über eine Zentrale gesteuert wurde, und diese Zentrale war halt, ist nicht in einem Laden, kennt keinen einzigen Kunden, weiß nicht, wie der Markt, wie die Mechanik innerhalb von so einem Karstadt-Markt funktioniert, und deswegen wurden Entscheidungen getroffen, die einfach überhaupt nichts mit der Realität zu tun hatten.
Mir fällt da auch zum Beispiel noch, das ist gar nicht so lange her, dass ich das hatte, ging es um, es genannt wurde, das ganze Thema Strategie-Workshop, und es war so ein Fortsetzungs-Workshop, gab vorher schon mal einen, und dann haben wir sozusagen mal die Ist-Aufnahme gemacht von den aktuellen Projekten, die laufen für den Kunden, ne? Also für den Endkunden war dann so, da wurden lauter Themen gesammelt und aus meiner Perspektive denke ich mir so, manche Dinge sind, ich weiß gar nicht, ob die unseren Kunden überhaupt interessieren, die da gerade so laufen. Und dann habe ich gesagt, so, und dann clustern wir jetzt mal und dann wurden Cluster gebildet, so von den Dingen, die gemacht werden und dann kamen irgendwelche Titel daraus, die aber immer die Firmenperspektive waren, ne? Beziehungsweise die Abteilungsperspektive. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, wir wollten ja einen Strategie-Workshop mit Blick auf den Kunden machen. Jetzt benennt die Cluster mal aus Kundensicht. Und die haben sich so schwer getan. Ja, wie jetzt? Ja, dann machen die Cluster ja gar keinen Sinn. Das war so der erste Aha-Moment. Und der zweite Aha-Moment so war, was will denn unser Kunde? Und dann sagte dann tatsächlich eine Person irgendwann so, ja, das wissen wir nicht. Das haben wir noch nie aus dieser Perspektive betrachtet. Ne, und dann ging eine richtig geile Diskussion los. Aber an diesen Punkt zu kommen, ne, zu sagen, wir wissen es gar nicht, ne, was du auch gerade so angedeutet hast, ne, man geht davon aus, man wüsste es, aber dass es eigentlich Hypothesen sind, die man überprüfen muss. Also wir glauben, dass der Kunde, das ist ja schon in Ordnung, aber dann sollte ich auch so sprechen und sagen, wir wissen es nicht, sondern wir müssen mit ihm sprechen.
Ja. Ja, genau. Und ich glaube, dass das einfach durch, auch durch die Design Thinking und solche Themen einfach viel mehr jetzt glücklicherweise an Relevanz gewinnt, ja. Und man bei weitem natürlich nicht alle, aber einige Leute, meistens aus irgendwelchen coolen Innovationsteams, dass sie dann auch mal wirklich auf die Straße gehen oder sich mal wirklich echte Kunden einladen und mal ein Interview machen. Wirklich mit den Menschen, die dann auch der Kunde sind und nicht mit irgendwelchen Managern, die meinen, sie wüssten, wie der Kunde tickt, weil sie seit 30 Jahren auf irgendeinem Stuhl sitzen oder so. Ne?
Also ja, das, aber da muss man auch, finde ich, aufpassen, ne? Weil am Ende kenne ich das auch so, dann lädt man den Kunden ein und dann macht der Manager, den du gerade gemacht hast, das Interview und der stellt dann halt lauter Suggestivfragen, ne? So, das findest du gut, oder? So nach dem Motto. Und dann sagt man natürlich aus Höflichkeit, ja, klar finde ich das gut, ne? Aber wie man gute Interviews führt, um sowas rauszukriegen, was will der Kunde wirklich? Ich glaube, das ist dann so nochmal die nächste Hürde, ne? Klar. Erstmal zu verstehen, wir wissen nicht, was der Kunde will und dann den Kunden so zu befragen, dass er nicht irgendwie eine Prägung mitgibt, die wir gerne hören wollen. Also würden, ne? Er sagt, ja, klar würde ich euer Produkt sofort kaufen, auch für 1 Million.
Ja, genau.
Aber gut, ist finde ich immer wieder so ein spannendes Thema, wie gesagt, wenn es heißt, ja, wir sind schon agil, so, was mit dem Kunden, was hat der Kunde denn mit Agilität zu tun?
Ja, genau.
Viel, aus meiner Sicht, sehr viel.
Ja, sehr gut. Das ist, finde ich, also ich finde, das Wort Agilität hat viel zu wenig oder repräsentiert viel zu wenig das, was Agilität wirklich ist am Ende. Und deswegen finde ich es eigentlich schade, dass Agilität eigentlich immer oder bei vielen, die davon noch nicht so viel wissen, dass das immer mit Scrum gleichgesetzt wird und dass Agilität eine methodische Sache ist. Am besten noch Jira. Ja, wir sind agil, wir arbeiten mit Jira. So, aber das Agilität hat ja so viele Dimensionen, so viele Bedeutungen, dass dieser Wort Ursprung, ne, also regsam, wendig, sowas, dieses auf Veränderung reagieren oder missverstanden, schneller arbeiten, schneller Ergebnisse produzieren, dass das ja eigentlich nur ein ganz, ganz, ganz kleine Teilmenge ist. Schade, dass es dafür kein anderes Wort gibt, was irgendwie alles einspannt. Also ich nutze dafür immer ganz gerne New Work, obwohl New Work ja eigentlich auch per Definition irgendwie ein bisschen was anderes ist, aber irgendwie hört sich es zumindest größer an.
Ich glaube, das hatten wir auch schon mal ein paar Mal in dem Podcast. Ich mag den Begriff der Dynamikrobustheit von Gerhard Wohland immer noch gerne, ne? Der dann sagt, wir haben eine Dynamik, die setzt sich aus verschiedenen Punkten zusammen und dann versuchen wir robust dagegen zu werden, also nicht dagegen, sondern darauf reagieren zu können. Und für mich Agilität ist, und das ist für mich auch so ein Missverständnis, wenn wir schon bei Anti-Pattern so sind, machen wir nicht Agilität der Agilität willen, sondern Agilität löst ein Problem. Und zwar das, dass ich in einem komplexen Umfeld bin. Und wenn man den Begriff mal vom Canavan-Modell oder Stacy-Matrix sich anguckt, dann hat das auch eine gewisse Thematik. Und das heißt, es ist keine klare Ursache-Wirkungsgefüge zu erkennen. Ne? Also wenn ich das mache, weiß ich nicht, dass auf jeden Fall das folgt. Und dann macht Agilität Sinn. Und das macht dann Sinn, wenn ich halt einen Kunden irgendwo habe, den ich halt einfach nicht weiß, was der will. Weil das weiß ich halt nicht. Kann ich nur versuchen, gute Annahmen zu machen und dann, wenn ich mich geirrt habe, die Annahmen zu korrigieren und weiterzumachen.
Ja.
Gut, aber da haben wir doch nochmal schön quasi nochmal was ergänzt, so zum Thema Agilität. Es steht übrigens auch auf meiner Agenda, dass wir mal darüber sprechen, wann Agilität und wann eigentlich nicht. Also wenn ihr die Folge gerne hören wollen würdet, könnt ihr uns auch gerne mal eine Nachricht zukommen lassen, damit wir wissen, dass ihr Interesse daran habt, dass wir nochmal beleuchten, wann ist Agilität eigentlich wirklich sinnvoll und wann nicht.
Ja, liebe Hörer, Kommunikation hilft. Nicht nur im Arbeitskontext, sondern auch beim Podcast hören. Wenn ihr was hören wollt, dann schreibt uns gefälligst.
Vielleicht müssen wir am Anfang der Folge mal aufrufen, dass wir irgendwie Antworten bekommen, weil wir machen es ja immer gegen Ende. Und jetzt können wir uns mal outen. Also ich wurde tatsächlich, oder ich oute uns einfach mal, wurde letztens gefragt, ja, ihr habt ja so viele Downloadzahlen, da kriegt ihr bestimmt viel Feedback, sage ich. Außer das Feedback auf iTunes haben wir sonst noch nicht so viel bekommen.
Ja, ja, es ist tatsächlich, also es kommt natürlich vereinzelt hier und da mal irgendwie eine Frage oder irgendwas, aber tatsächlich dafür, ja, wenn man sich die Statistiken so anschaut, es ist dann doch eine relativ kleine Conversion Rate, wie man im Online-Marketing sagen würde. Aber pass mal auf, wir machen mal einen Test. Also, um mal zu prüfen, wie viele Leute hier an dieser Stelle jetzt noch zuhören. Wenn ihr dem Daniel oder mir einen Code schickt, per LinkedIn, Twitter oder sonst irgendwie per E-Mail, dann kriegt ihr eine Überraschung. Der Code lautet, Daniel, was meinst du?
Mir fällt gerade nur das Wort Supercalifragilisticexpialidocious ein, weil ich das gestern mit meinen Kindern gesungen habe. Ich glaube, das ist kein guter Code.
Also, der Code ist Osterei.
Oh, ja, sehr gut. Passend. Osterei.
Ja, ja, also alle, die uns das Wort Osterei auf irgendeinem Weg zukommen lassen, kriegen eine Überraschung.
Ist nur gültig bis 31.05.2021.
Ja, sehr gut.
Sonst hängt uns das ewig nach, David.
Dann liegen wir irgendwann am Strand in Rente irgendwo auf Bali, machen nur noch so einmal im Jahr einen Podcast, weil wir uns zur Ruhe gesetzt haben und dann irgendwann im Jahr 2034 kommt dann noch ein Osterei und ach, ich muss wieder ein Päckchen packen, oh Scheiße. Sehr gut, okay.
Sehr schön. Gut, dann kommen wir in unsere Abschlussrunde. Wo können wir uns treffen? Ist auch sehr gut. Wo können uns die Hörer und Hörerinnen treffen, David? Fang du mal an. Wo bist du anzufinden?
Gerne. Also wie immer im Trainer- und Coaches-Netzwerk Meetup. Also wenn ihr auf meetup.com geht und dann einfach Trainer- und Coaches-Netzwerk eingebt, dann müsstet ihr das finden. Am 6. Mai. Und da ist die Sarah Banasiak zu Gast mit ihren Prinzipien der Mediation für die Praxis. Da bringt sie uns einiges mit zur Konfliktbewältigung, Mediation. Außerdem bin ich dieses Jahr in zwei verschiedenen Slots auf der Azure Beyond IT. Nämlich einmal gebe ich am 26. April, das ist gar nicht mehr so lange hin, eine Masterclass zum Thema Teambuilding im Homeoffice mit Lego Serious Play. Genau, also wie funktioniert Lego Serious Play online denn eigentlich? Und dann nur einen Tag später, ist das einen Tag später? Naja, ja, einen Tag später bin ich dann auf der Konferenz mit einem Vortrag über Beyond Lego Serious Play, agiles Arbeiten spielerisch erleben. Genau, also gönnt euch da unbedingt ein Ticket auf der Azure Beyond IT, wenn ihr da einen Rabattcode haben möchtet, schreibt mich gerne an. Ich habe da noch den einen oder anderen. Genau, und das sind so die Sachen, wo man mich so sehen kann in nächster Zeit.
Sehr schön. Ich bin demnächst wahrscheinlich, das am 13. April, mal wieder ein anderes Meetup, das ich besuchen möchte, aber ich finde es sehr spannend, ist Modern Agile, das bessere agile Manifest, Fragezeichen, und zwar von dem agilen Stammtisch Frankfurt.
Na cool.
Ist auch ein Online-Event und ich finde die Frage immer spannend, steht ja auch noch in unserem Backlog drin. Da wollte ich mal reinhören. Und am 28. April ist abends wieder der agile Stammtisch Rhein-Main. Und da geht es um Agilität trifft Unternehmertum und ein Unternehmensfall in drei Akten. Das ist ein kleines Rollenspiel, um da mal ein bisschen, passt eigentlich zu dieser Nutzerperspektive, glaube ich, ganz gut. Und dementsprechend seid ihr herzlich eingeladen, da vorbeizuschauen und mitzumachen, wenn ihr Lust habt. Ich freue mich auf euch.
Cool. Da ist ja der Terminkalender voll von euch, lieben Hörern.
Auf jeden Fall, würde ich sagen.
Dann schlage ich vor, Ihr habt alle eine wunderschöne Osterzeit und ja, erlebt ein paar tolle Tage. Die Sonne kommt hoffentlich raus und ihr habt Spaß mit dieser Folge gehabt, denn in 2 Wochen gibt es auch schon die nächste Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr uns mögt, dann könnt ihr uns gerne überall folgen, wo man uns so folgen kann, zum Beispiel auf LinkedIn oder auch auf Twitter oder eben auf jedem Kanal, wo man Podcasts hören kann. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Oh, warte mal, jetzt muss ich noch das Outro einspielen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen reden.
Macht nichts. Ich sag dann auch frohe Ostern und denkt dran, Osterei ist das Codewort.
Osterei ist
das Codewort. Wir freuen uns.
Genau.
Bis bald.
Ciao, ciao.